Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir sind bei Folge 276 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 214. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Sprecher und ich habe hier im Studio einen Gast, Volker Petri, Geschäftsführer im Börsenverein des Deutschen Buchhandels im Landesverband Nord. Ja, du bist dort jetzt seit ein paar Jahren und wie haben sich eigentlich in diesen Jahren sowohl die Mitgliederzahlen entwickelt? Was hat sich in der Branche getan? Wann bist du eingestiegen?
Ich bin zu Corona gekommen, das hast du für mich eine gute Frage gestellt. 2020 bin ich angefangen, das ist also 5 Jahre her, dass ich da bin. Wir haben aktuell, habe ich nochmal nachgeguckt, 623 Mitglieder, das ist ein bisschen weniger als wo ich angefangen habe. Aber es hat sich ein bisschen verändert von den Strukturen her. Wir haben eine Stabilisierung bei den Verlagen, da gehen nicht so viele Verlage weg wie bei den Buchhandlungen. Das ist eher im Moment das große Thema, dass Nachfolgeregelungen, aber auch wirtschaftliche Situation dazu führt, dass mehr Buchhandlungen schließen. Und das ist was, was sich in den letzten Jahren durchaus verstärkt hat.
Ja, Buchhandlung und Verlage gemeinsam Mitglieder. Sind noch ein paar andere Unternehmen, die sozusagen assoziierte Unternehmen sind. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Und jetzt gucken wir uns an, was sind denn innerlich die größten Änderungen im Verband in diesen letzten 5 Jahren? Du kannst vielleicht auch darüber reden, wie war es ursprünglich mal. Es geht ja langfristig um die Sichtbarkeit von Buch und Ähnliches mehr. Wie würdest du das zusammenfassen?
Also die Herausforderungen sind sicherlich, wie schaffen wir das, die Buchbranche in den nächsten Jahren attraktiver oder attraktiv zu machen? Und die Herausforderung wird sicherlich sein, dass wir gucken müssen, dass wir Verlagsprogramme sichtbar halten bei immer weniger Buchhandlungen, die stehen. Und als Verband haben wir natürlich die Aufgabe der Politik auch nochmal klar zu machen, wofür wir stehen. Das wird bei sinkenden Leserzahlen schwieriger. Aber Thema Leseförderung, das ist eines der großen Herausforderungen, zu gucken, wie kriegen wir junge Leute wieder zum Lesen oder wie kriegen wir auch das vor allen Dingen in die Haushalte. Das ist das, was man mal diskutieren muss, dass nämlich Bücher wieder für kleinere Kinder sichtbar werden, damit die auch später zu Büchern greifen. Und für mich sicherlich auch Herausforderung, wie können wir die flächendeckende Versorgung von Literatur sicherstellen. Das klingt jetzt als Verband ein bisschen schwierig. Wir können es nicht sicherstellen, sondern wir können darüber nachdenken, welche Randstrukturen wir schaffen müssen. Da gehört sowas wie Verlagsförderung sicherlich dazu, aber auch, wie können wir Buchhandlungen in Orten ansiedeln, wo noch keine sind, beziehungsweise wo mal welche waren, aber verschwunden sind.
Ja, und im besten Fall auch Kooperationen mit Bibliotheken eingehen, die es teilweise schon gibt. Sichtbarkeit, Events schaffen, Anlässe, wo man über Bücher redet oder buchnahe Produkte. Und das kann natürlich auch ein Podcast sein, das können Schauspieler sein, was auch immer. Wir hatten in Hamburg jetzt ja hier zweimal hintereinander eine kleine Buchmesse. Du warst jetzt das erste Mal auf dieser Messe, die war in der Staatsbibliothek. Was war so vielleicht dein erster Eindruck und was würdest du längerfristig sagen, wie könnte sich so eine Messe entwickeln?
Ich bin ja sozusagen Buchhändler seit 40 Jahren und liebe diese regionalen Buchmessen, wenn man sie mal so formulieren darf. In Hannover haben wir die Buchlust, die wirklich sehr berühmt ist. Und ich finde sie hervorragend, weil sie Lesern den Zugang schaffen zu Büchern, die sie sonst nicht finden. Und das ist so ein bisschen das Thema, was ich toll fand, als in Hamburg die Idee aufkam, bei der großen Stadt kann man sicherlich sowas machen. Ich fand die Verlagswelt, die dort angetreten ist, super. Die Programme haben auch mich wieder dazu verleitet, wieder das ein oder andere mitzunehmen, was ich noch nicht kannte. Ich wünsche mir bei sowas halt immer auch eine gewisse, sagen wir mal, Verpackung, die auch nach außen nochmal strahlt, denn wir dürfen nicht nur daran denken, dass wir unabhängig sind und deswegen soll man kommen, sondern wir haben es mit einer Welt zu tun, die eben auch drauf guckt, ist das gut verpackt und da, glaube ich, ist noch Luft nach oben, da kann man ein bisschen was machen, aber im Grundsatz ist von der Konzeption her, fände ich das hervorragend, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und dieses Jahr wird es ja wieder stattfinden, vielleicht mit einem anderen Namen, aber ich komme auf jeden Fall.
Ja, und die Zuschauer hochinteressiert. Ich habe auch wirklich viele tolle Gespräche geführt, Bücher verkauft. Wir brauchen sowas. Und auf das Thema Buchhandel kommen wir gleich nochmal. Warum sterben letztlich Buchhandel? Wir gucken mal gerade in das, was jetzt in den nächsten paar Monaten passiert. Im Juni haben wir eine große Veranstaltung in Berlin. Der Anlass ist 200 Jahre Börsenverein. Das ist also der Verband, in dem wir viele tausend Mitglieder haben, sowohl Buchhändler als auch Verleger. Worauf freust du dich da eigentlich am meisten in Berlin?
Also ich freue mich sozusagen, dass wir zeigen können, was die Branche macht. Ich glaube, der Kongress ist sozusagen nochmal 200 Jahre Kapitel, die der Börsenverein das Buch auch mitgeschrieben hat, zu transferieren in eine neue Zeit. Also ich glaube, es ist mehr ein Schaufenster nach draußen für Politik, andere Wirtschaftsverbände und vielleicht auch für die Gesellschaft zu sehen, was sie an uns hat, dass wir da sind. Wir werden uns auf dem Kongress wahrscheinlich nicht selber feiern, sondern wir werden einfach zeigen, wie groß, wie gut und wie wichtig wir sind für die für die nächste Zeit auch die Herausforderungen, die anstehen. Das ist ja eben auch Thema Meinungsfreiheit, über das man diskutieren kann. Also das, glaube ich, wird das sein, worauf ich mich am meisten freue, zu sehen, wie lebendig und wie viele Kapitel wir eigentlich noch aufschlagen können. Denn seitdem das Buch auf dem Markt ist, ist es ja immer schon mal wieder verschwunden. Und wir haben uns eigentlich gehalten. Und der Börsenverein ist 200 Jahre alt, hat es auch mitgestaltet. Das wird, glaube ich, das Großartige daran.
Tja, und als die Digitalisierung vor rund 30, 35 Jahren anfing, haben alle gedacht, das Buch ist tot. Nein. Und dann kamen die Hörbücher auf und dann hieß es, ach, was soll der Scheiß? Und mittlerweile ist es eine ganz friedliche Koexistenz. Das elektronische Buch macht 6-8% aus, das Hörbuch macht vielleicht auch 8-10% aus. Und wir haben eben ein Publikum, was sowohl das eine als auch das andere nimmt, aber wir haben weniger Leser. Das ist der große Nachteil. Gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft, 2026 bis 2030. Was sind deiner Ansicht nach die größten Herausforderungen und hast du Ideen für unsere Branche?
2026 bis 2030 sind ja nur 4 Jahre. Mal gucken, ob das reicht. Ich glaube, das Thema ist, wie kann man sich als Verlag mit seinem Programm sichtbar machen? Das sind alte Hüte, weil wir haben über Social Media und über das Internet natürlich mittlerweile Möglichkeiten und Zugänge zu Lesern, die wir vorher nicht hatten. Was wir haben, ist natürlich das Thema Kosten. Das ist jetzt vielleicht ein sehr banales Thema, aber wir müssen natürlich gucken, wie können wir bei sinkenden Auflagen und Leserzahlen dennoch interessante und gute Buchprojekte machen? Wie kriegt man das hin? Und wie können wir bei den Strukturen, die wir haben, also wenn wir an Amazon denken, die sozusagen auch genau wissen, was man mit dem Buch verdient, wie können wir auch wieder alternative Formen schaffen, wo wir vielleicht wieder etwas mehr unter dem Strich herausbekommen? Also das, glaube ich, ist ein Thema auch, was Gespräche innerhalb der Branche, auch da Ideen zeitigen muss, wie man da weitergehen kann. Und ja, ich glaube, wir müssen digitaler denken. Das ist alles so ein bisschen immer so ein Sprech, den wir heute haben. Aber ich glaube, das Wichtige ist, wie können wir unsere Inhalte nach außen transportieren und sichtbarer machen? Und dazu gehören regionale Buchmessen, dazu gehören aber auch gute Internetseiten und Shops, dazu gehören Partnerbuchhandlungen oder Verkaufsstellen, wo Sachen angeboten werden, Veranstaltungsreihen, Events. Also ich glaube, man muss da in diese Richtung nochmal denken. Und wir müssen eben auch versuchen, diese Vertriebskanäle entsprechend auch aufzubauen.
Ja, und wir denken häufig nur eben an unser eigenes Gewerbe und wir müssen mehr und links und rechts gucken, welche Anlässe gibt es, wo Leute sich treffen, wo sie über Inhalte reden und wo sie sich nicht irgendwie beschimpfen, sondern wo sie konstruktiv an Themen arbeiten. Ob da nun ein Bekannter ist, der liest oder vorträgt oder ob das eine Runde ist, sowas brauchen wir zusätzlich. Ja, gucken wir nochmal auf die Verlage. Können eigentlich kleinere Verlage ohne strukturelle Verlagsförderung überleben? In einigen der Bundesländer gibt es ja sowas. Was ist dein Eindruck, wenn du dich auch mit den anderen Geschäftsführern unterhältst aus den anderen Landesverbänden des Börsenvereins?
Also es gibt, kann ich dich einmal kurz korrigieren, noch gar keine strukturelle Verlagsförderung in irgendeinem Bundesland. Es gibt Verlagspreise, die ausgelobt werden, wo Verlage Preise bekommen, um im Grunde genommen unterstützt zu werden. Können Verlage ohne strukturelle Verlagsförderung leben, wird immer schwieriger, das muss man sagen. Also das heißt, man muss gucken, wie das ist. Wenn man fragt, sollen kleine Verlage ohne strukturelle Verlagsförderung leben, würde ich sagen, ja, das müssen sie. Und wir müssen da natürlich auch immer noch daran denken, dass strukturelle Verlagsförderung von Politik und Verwaltung abhängt. Und wenn sich da Dinge ändern, wir können das in Italien beobachten, Österreich beobachten, da kann es eben auch mal sein, dass man sich auf etwas verlassen hat, was man dann nicht mehr bekommt. Auf der anderen Seite ist eben das Thema Unterstützung für Projekte, Buchprojekte eine ganz wichtige Sache, die das Thema Vielfalt von Kultur, von Vielfalt von Meinungen fördert und unterstützt und das wirklich auf eine klassische Art und Weise. Und ich glaube, das ist im Moment das, wo man sagen muss, dafür brauchen wir das, dafür muss das sehen und wir müssen es, wenn auch als Anschubfinanzierung betrachten, mehr Leser zu erreichen, wieder mehr Menschen zum Buch zu bringen, damit es auch ohne das funktioniert. Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber ich glaube, wenn man sich darauf verlässt, ist das auch, kann es auch nach hinten losgehen. Und ich glaube nicht, dass wir, sagen wir mal, ohne das Thema, wie schaffen wir noch mehr Raum und mehr Öffentlichkeit für unsere Anliegen und für unsere Inhalte längerfristig überleben können.
Ja, gucken wir nochmal, werfen wir einen Blick auf die Buchhandlungen. Wir hatten in den 70er bis 90er Jahren relativ viele Neugründungen aus inhaltlichen, gesellschaftlichen, politischen Erwägungen. Diese Buchhändler sind jetzt alle so um die 65, 70, 75. Wir haben ein relativ großes Buchhandelssterben. Sollte man das stoppen oder soll man einfach sagen, der Markt regelt das?
Der Markt regelt alles bei Verlagen und bei Buchhandlungen, aber davon ist ja nicht, das ist ja nicht, was wir wollen, sondern wir wollen natürlich auch unsere Visionen im Prinzip leben. Und die Sichtbarkeit von Büchern hängt natürlich auch von Buchhandlungen ab, die vor Ort existieren. Und die muss man natürlich im Prinzip auch fördern und unterstützen und dafür sorgen, dass es ist. Was wir wahrscheinlich tun müssen, ist das, was du eben angesprochen hast. In den 70er, 80er Jahren waren Buchhandlungsgründungen auch immer noch insofern ökonomisch, weil man sein Haus davon bezahlen konnte. Das sind eben Dinge, wo wir auch anders denken müssen, wo wir wahrscheinlich auch nochmal gucken müssen, wie Verlage funktionieren, die auch, ja, neben, wird man das in der Landwirtschaft, Nebenerwerb im Prinzip funktionieren. Also auch eine Buchhandlung, die mit einem Ferienhaus zusammen funktioniert oder mit einem Café oder mit einem Weltladen. Also, dass wir auch alternative Modelle denken, um ökonomisch überleben zu können. Und was wir natürlich haben müssen, ist, dass die Menschen, also wir müssen wieder so gründen, wir müssen wieder junge Menschen dahin bringen, sagen, es macht Spaß, selbstständig zu sein und etwas zu unternehmen, weil du kannst dein Leben im Grunde genommen selber bestimmen. Und wir haben ja mit unserer Branche, wir haben Inhalte, also wir haben sozusagen tatsächlich was Sinnvolles, was wir tun. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo sich auch gesellschaftlich nochmal was ändern muss, dass man eben nicht nur sagt, das ist schwierig und das lohnt sich alles nicht, sondern man eben auch nochmal sagt, guck mal, da kannst du was machen, da kannst du was unternehmen. Und wir reden ja auch über eine Gesellschaft, die, wenn wir mal an die Vererbung, also an die Erbschaften denken, die in den nächsten Jahren auch stattfinden, wo durchaus der ein oder andere mit einem kleineren Job auch noch klarkommen kann, weil er im Grunde genommen über die angehäuften Vermögen, in Anführungsstrichen, so groß ist es ja meist nicht, aber es reicht dann für kleinere Sachen zumindest, auch nochmal sagen kann, dann kann ich mir sowas leisten. Und das, glaube ich, ist ein Thema, das müssen wir denken. Und da müssen wir auch zugänglich werden für Menschen, die eben sagen, wow, ich will was Inhaltliches tun. Und da habe ich auch in den letzten Jahren ein paar kennengelernt, das war wirklich super. Die wollten eben wirklich nochmal was Richtiges, Gutes in ihrem Leben tun. Und da ist unsere Branche wie geschaffen für. Und das müssen wir auch nochmal nach außen zeigen. Ich glaube, dann wird es auch funktionieren.
Ja, ich kenne eine Dame, die ist jetzt um die 70, arbeitet seit 5 Jahren nicht mehr und die macht jetzt nebenberuflich Buchhändlerin. Das finde ich eine wunderbare Geschichte. Eine Welt ohne Buchhandlung und ohne Bücher, das wäre sowas wie in der Dystopie Fahrenheit 451. Eine eigentlich grausame Vorstellung, oder?
Eine furchtbare Vorstellung. Also so weit wird es ja auch nicht kommen. Aber ich glaube, das ist das, wo man immer drüber nachdenken muss. Wir sollten darüber nicht diskutieren. Wir sollten aber sagen, wir sind wichtig und wir sind einfach für das Thema Meinungsfreiheit wichtig. Wir sind für das Thema Lesekompetenz. Und da darf man eben nicht vergessen, dass Lesekompetenz eben etwas ist, was durchaus zur Demokratie gehört. Also wer lesen kann, wer Texte lesen kann, der lernt auch Langsamkeit, der lernt, dass Wissen wachsen muss und ein Baum wächst auch nicht von heute auf morgen. Also ich kann auch nicht durchs Internet klug werden, sondern da kann ich allenfalls ein Blatt an meinen Baum anbringen. Und das ist das, glaube ich, das wird bleiben. Das müssen wir aber auch, da müssen wir aber auch für sorgen, dass das in der Gesellschaft sichtbar ist. Denn das ist das, was, wenn man mal negativ denkt, jemand verhindern will, dass nämlich Menschen frei denken und frei reden, um selber die Macht zu gebrauchen. Wir sehen ja bestimmte Beispiele schon. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Also von daher, ich glaube nicht, dass es so schlimm kommt, aber man darf auch mal so schlimm denken, um die richtigen Dinge heute zu tun.
Ja, es hat sich also eine ganz kleine Parallelbranche entwickelt die letzten 10, 20 Jahre. Das sind die Self-Publisher. Wir als Verleger und Buchhändler, wir sind so eine Art Gatekeeper. Ist das eigentlich noch zeitgemäß oder sagen wir lieber jedes Jahr 50.000, 100.000 Self-Publishing-Titel und wähl du doch mal Ausleser?
Ich würde sagen, Demokratisierung ist gut. Dann müssen wir auch damit leben, dass das passiert. Auch da gibt es ja Dinge, die passiert sind, die durchaus zu Erfolg geführt haben, also zumindest zu Leseerfolg, dass eben das verkauft worden ist. Ich glaube, dass wir nicht unterschätzen dürfen, dass wir immer mehr Orientierung brauchen. Also wenn wir mal schauen, wenn wir über so eine regionale Buchmesse reden, ist die ja sehr eingeschränkt vom Angebot her. Aber sie funktioniert, weil die Menschen in dem Überangebot von Informationen etwas brauchen, was sie zusammenbringt. Self-Publisher zeigen aber, dass das Buch, also die möchten ja gern ein Buch produzieren, ein wichtiges Thema für sie ist. Und wir sollten nicht immer so tun, als ob die das alle nicht können. Und immer belächeln, weil es irgendwie rechtschreibtechnisch oder nicht so toll ist. Aber da macht jemand was. Also er macht einen kreativen Akt und das ist ja eine ganz tolle Sache. Und man kann nicht immer nur sagen, erstmal musst du was können und dann kannst du was machen, sondern die Zeiten haben sich geändert. Man kann einfach auch schon mal machen. Und ich glaube, manchmal ist es ganz gut, das sehe ich auch bei mir, man macht einfach mal, weil ansonsten kommt nichts bei rum. Wenn ich erst mich ausbilden lasse zum Tonregisseur und Filmregisseur, dann wird das auch nichts werden mit einer digitalen Reihe. Und ich sehe das bei uns mit den digitalen Angeboten und Formaten, die wir machen. wenn ich den Anfang sehe und jetzt sehe, ist dann ein himmelweiter Unterschied. Das hat aber nicht damit zu tun, dass ich in eine Ausbildung gegangen bin, die ich dann noch hätte bezahlen müssen, sondern indem wir einfach probiert haben und getan haben und gemacht haben. Und das zeigt mir eben auch bei Self-Publishern, die wollen was tun, die machen was. Und da müssen wir auch mal vom hohen Ross runter und nicht immer nur sagen, also wir sind ja die Welt und wir bestimmen, was gedruckt und gelesen wird. Nein, das ist offener geworden. Das ist auch gut so. Aber unsere Funktion ist ja eine wichtige, nämlich wir sind Lektoren, wir können auswählen, wir können aus vielem herauslesen, ob es substanziell ist, ob es sprachlich okay ist. Und das ist das, was wir zeigen müssen, dass wir da gebraucht werden und dass unsere Qualität, die wir anbieten, geprüft ist.
Ja, und wir haben die Möglichkeiten des Marketings, die professionell sind und erreichen damit eben nicht ein paar hundert Leser, sondern im besten Fall mal 20, 50 oder 100.000. Ja, herzlichen Dank fürs Kommen. Volker Petri, Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Nord. Und es wird sicherlich nicht das letzte Gespräch sein, was wir hatten. Nächste Woche gibt es die Folge 277 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 215. Herzlichen Dank fürs Zuhören, freuen sich auf die nächsten Folgen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Auf Wiederhören.